ja, problematisch, so wie wir das in Deutschland verstehen, wurde das dann bei mir in meinen Zwanzigern, als ich immer wieder so bis zum Totalabsturz getrunken habe und als ich dann auch anfing, mich dabei zu verletzen und Dinge kaputt zu machen. Also ich habe mir da zum Beispiel mal einen Zeh gebrochen, ich habe hier diesen Zahn, nee, den Zahn hier habe ich mir ausgeschlagen. Also was in Jugendjahren noch witzig war, im Sinne von, haha, kannst du dich auch nicht mehr erinnern, war dann in den 20ern immer häufiger gar nicht mehr witzig und eindeutig problematisch.
Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Erwachsenwerden, lass machen.
Der Coming-of-Age-Podcast der IKK Klassik mit Uruba
und Marco.
Hunderttausende Dinge, die wir auf dem Plan haben.
Hast du schon mal jemanden gefragt, ob er oder sie Alkohol trinkt?
Tatsächlich ja. Klar, so, es gibt ja so Situationen, ne, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, in der Bar oder auf einer Party oder auch zu Hause, wenn man Gäste hat. Ja.
Anbieten so auch, ne?
Genau.
Ja, und wenn die Person Nein sagt, fragst du dann auch warum?
Ich frage nicht direkt warum. Nee, das mache ich nicht.
Ja.
Aber wenn du mich so fragst, ist es schon so, dass ich dann innerlich die Frage habe. Also bei Frauen ist es eher dann so, ah, okay, warum trinkt sie denn keinen Alkohol? Ist sie vielleicht schwanger?
Ja, stimmt.
Und bei Männern ist es oft eher so, hat er vielleicht wohl schon mal ein Alkoholproblem gehabt oder sowas? Oder,
okay.
Also ist jetzt auch eher dann negativ behaftet. Ist jetzt nicht so, dass ich frage, oh, läuft der morgen vielleicht ein Marathon oder so? Nee, das habe ich nicht. Also ich habe Fragen, ja, auf jeden Fall,
ja,
wenn jemand also nicht trinkt.
Mehr so selbst, du fragst dich dann schon selbst.
Genau.
Und jetzt noch eine nächste Frage. Wenn die Person sagt, ja, sie trinkt, fragst du dich dann auch, warum?
Ganz ehrlich, nein. Also dann frage ich ehrlich gesagt nichts mehr, außer höchstens so eine, ja, was, also, was möchtest du denn trinken? Ja. Irgendwie ein Weinchen, ein Bierchen, was haben wir denn da? Genau, ja, schon komisch.
Ja, schon merkwürdig, ne? Dass man eher hinterfragt, dass wenn jemand sozusagen keine Drogen, und ich sage jetzt mal bewusst Drogen, weil Alkohol sind ja auch irgendwo, ist ja auch eine Droge, dass wenn man keine Droge konsumiert, dass man das eher hinterfragt, als wenn man es konsumiert, ne?
Ja, das stimmt. Würde ich tatsächlich nicht machen. Also ich
Interessant.
würde niemals fragen, warum trinkst du nicht? Nee.
Nein, andersrum.
Genau. Jetzt bin ich selber schon durcheinander gekommen. Ich würde niemals fragen, warum trinkst du? Ja, nee, das käme mir gar nicht in den Sinn.
Ja.
Ist ja normal, dass du trinkst,
Richtig,
sozusagen.
genau.
Ja.
Und da sind wir eigentlich auch schon voll beim Thema, weil wir wollen ja heute über, sag ich mal, Alkohol sprechen, Alkoholkonsum mit Alkoholproblem, aber auch Alkohol, also sozusagen Abstinenz, ne? Also wenn man sich entscheidet, nicht zu trinken, mit Problem, aber auch ohne Problem, ne? Und das ist auch so ein Herzensthema von mir, muss ich sagen, weil ich war länger in der Klinik und habe da recht viele alkoholabhängige Patienten, sage ich mal, behandelt, auch Drogen und so weiter. Also es war eine Suchtklinik tatsächlich. Und auch später jetzt in der Praxis habe ich einige Patienten gehabt, die ein Alkoholproblem hatten. Und ich habe das Gefühl, da ist immer so, sage ich mal, sehr viele Vorurteile da. Und ich rede total gerne über das Thema. Deswegen, ja, freue ich mich heute.
Ja, super. Dann sehe ich auch, haben wir hier genau die Richtige sitzen.
Ja.
Wie ist es bei dir selbst eigentlich? Trinkst du auch Alkohol ab und zu mal oder?
Nein, ich trinke tatsächlich nicht, aus religiösen Gründen, aus persönlichen Gründen. Aber ich habe mich tatsächlich immer gefragt, wie wäre es denn gewesen, wenn ich das sozusagen nicht aus religiösen Gründen machen würde? Hätte ich mich dann trotzdem bewusst, sage ich mal, gegen den Alkoholkonsum entschieden? I guess I will never know.
Ja.
Aber ja, ich frag mich das schon, ne? Weil
Hast
es
du eine
ja schon.
Vermutung?
Ich glaube, ich hätte ist schon am Anfang, also ich hätte glaube ich schon Alkohol konsumiert, weil es einfach so normal ist, ne? Vor allem wenn man aufwächst, so Jugendliche und so, Gruppenzwang. Ich habe auch andere dumme Dinge gemacht, sage ich jetzt mal, aus Gruppenzwang einfach machen, glaube ich, auch Jugendliche alle.
Ja.
Aber ich glaube, weil ich schon eher ein gesundheitsbewusster Mensch bin, dass ich mich dann irgendwann dagegen entschieden hätte, einfach so, um meinen Körper gut zu tun.
Okay.
Das ist jetzt so meine Einstellung. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es
Ja,
nicht.
we'll never know.
Ja,
Ja.
und wie ist es bei dir?
Bei mir ist es so, im Moment trinke ich tatsächlich sehr wenig. Also ich habe nie so richtig, na, merk schon, eigentlich eine Lüge. Ich wollte gerade sagen, ich habe nie so richtig viel getrunken. Im Moment trinke ich wenig bis gar nichts, ehrlich gesagt. Schon seit einigen Jahren. Also bei mir kam so richtig mit der Corona-Pandemie, kam auch so richtig, ist es bei mir so positiv gesehen eingerissen. Also da habe ich eigentlich gar nicht mehr getrunken, weil das bei mir schon so war, dass ich eigentlich immer, wenn ich getrunken habe in Gesellschaft und da ich dann einfach damals in Hamburg sehr viel allein zu Hause war, war es so, nee, das fühlt sich für mich nicht richtig an.
Ja.
Ich habe das bei vielen Freunden mitbekommen, die haben, bei denen ist der Konsum eher hochgegangen. Die haben gesagt, ja, nee, ist doch super. Kann man jetzt irgendwie auch irgendwie vor in der Videokonferenz dann irgendwie zusammensitzen und was
merkt
soll ich
ja
zu Hause?
So.
Ja, und was soll ich zu Hause sonst machen? Bei mir war es so, nee, mag ich eigentlich nicht. Und ich habe es ja eben gerade auch erwähnt, ich hatte aber schon meine Phase, ehrlicherweise, wo ich mich bis heute auch frage, und da kannst du ja auch mal schauen, ob das schon in Richtung Alkoholproblemen ging oder nicht. Also ich habe auf jeden Fall in der Zeit, als ich angefangen habe, in meinem Beruf zu arbeiten, in der Agentur, gab es definitiv Jahre, in denen das für mich zum Standardprogramm gehört hat, am Wochenende wird auf jeden Fall gefeiert. Also das ging über einige Jahre. Es war total klar, Freitag raus, Samstag raus. Ja. Und wenn der Montag frei ist, vielleicht sogar auch noch Sonntag raus, irgendwo im Club. Und im Club, ganz ehrlich, damals war das bei mir einfach so. Dann gehörte es für mich auch zum Enthemmen dazu, um dann da irgendwie zu tanzen und mich frei zu fühlen, auch zu trinken. So.
Ja.
Und wenn ich mir das so betrachte im Nachhinein und dann auch noch dazu rechne, so klar, es kommen auch immer noch mal so unter der Woche so Feierabendbierchen dazu oder hey, gehen wir noch mal irgendwie auf die Schanze und trinken da unten noch was, dann ist es schon, genau, stellt sich mir einfach die Frage, würdest du sagen, das war schon ein Alkoholproblem?
Das kann man natürlich so schwer sagen, beziehungsweise ich will da ja auch keine, sag ich mal, eine Diagnose stellen so. Aber Alkoholkonsum, sag ich mal so, ist ja nicht direkt eine Alkoholabhängigkeit. Ne? Mhm. Und da gibt es auch verschiedene sozusagen Abstufungen, ne? Das macht auch die WHO, dass die dann sagt, hey, so und so viele Menschen in Deutschland haben einen gesundheitlich riskanten Alkoholkonsum. Das sind tatsächlich in Deutschland schon 8 Millionen Menschen. Mhm. Und da schaut man dann da drauf, hey, wie viel wird konsumiert? Und das ist dann, das ist 12 Gramm reinen Alkohol bei Frauen und 24 Gramm reiner Alkohol bei Männern.
Okay, das und klingt ist, nach sehr viel.
Nee, das ist gar nicht so viel. Das ist, bei Frauen ist es mehr als ein kleines Bier pro Tag.
Okay.
Und bei Männern ist es sozusagen ein großes Bier pro Tag.
Okay, so
ein
halber.
Ne? Also genau. Und das ist gar nicht, von der Menge her, würde ich sagen, ist es gar nicht so verdammt viel.
Ja.
Weiß ich nicht. Also für einige nicht. Ne?
Für einige nicht.
Für einige nicht.
Wenn ich mir vorstelle, ich würde jeden Tag einen halben Liter Bier trinken gerade, schon so,
ja,
echt viel.
Ja, aber
also
das ist
ich persönlich.
Ja, ja, verstehe. Immer. Aber es ist dann gesundheitlich riskant ist, dass ich denke, da stufen sich dann viele doch nicht ein.
Okay.
Ne?
Ja.
Und es gibt natürlich auch problematischen Konsum. Da guckt man dann nicht nach der Menge nur, sondern man schaut dann auch, welche Folgen bringt das mit sich. Ne? Soziale Folgen, hat man Konflikte, kann man Deadlines nicht einhalten und so weiter.
Ja.
Und dann gibt es erst sozusagen die Abhängigkeit, wo man dann gar nicht mehr aufhören kann, nicht mehr flexibel ist. Viele negative Folgen, sage ich mal, dazukommen. Auch sowas wie körperliche Entzugssymptome, ne? Wenn man weniger trinkt oder aufhört damit, dann dass man dann so ein Zittern kriegt oder Schweißausbrüche und so weiter. Das wäre dann eher eine Sucht.
Das gibt's wirklich, dieses Zittern, ne?
Ja, ja, krass. Das gibt es.
Okay.
Das gibt es definitiv.
Habe ich tatsächlich zum Glück natürlich so noch nie erlebt. Mhm. Aber man hört es ja immer wieder, ne? Die Leute sagen so, oh, ich muss mal wieder einen trinken, ich zitter schon. Und man hört es oft so im humorvollen Kontext. Aber krass, dass das wirklich so ist.
Ja.
Ab wann ist es denn jetzt wirklich so eine Sucht? Ab wann spricht man von einer Sucht?
Ja. Und das hatte ich ja eben schon gesagt, ne, so ein bisschen dieses Craving haben, also so die wirklich der starke Verlangen, starker Wunsch nach Alkohol, so einen Konsum, dass man fast gar nichts anderes mehr denken kann, wenn man das nicht hat, dass man diese gedankliche Einengung, sagen wir, im fachlichen Sinne haben, weniger Kontrolle. Ne, das heißt, wenn man, manchmal heißt weniger Kontrolle, ich kann sozusagen gar nicht es sein lassen. Bei anderen heißt es sowas wie, ich kann die Menge nicht mehr kontrollieren, da habe ich keine Kontrolle mehr da drauf. Körperliche Entzugssymptome, Toleranzentwicklung, das ist auch immer ein Suchtkriterium. So, ich brauche immer mehr, um sozusagen den gleichen Effekt zu erzielen. Und dann auch immer, das ist auch für mich ganz wichtig, dass ich schaue, hey, gibt es negative Konsequenzen von dem Konsum?
Mhm.
Habe ich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht sogar Schulden, Konflikte?
Ja,
habe ich mal irgendwie, weiß ich nicht, Probleme bei der Arbeit dadurch bekommen?
Verstehe.
Und kann trotzdem nicht aufhören. Also ich bin nicht flexibel genug, um damit aufzuhören. Und ich weiß auch, dass meine Supervisoren mir immer gesagt haben, wenn ich einfach mal so 2 Monate sagen kann, ja, ich kann damit aufhören, dann ist es meistens kein Problem. Aber wenn ich das nicht machen kann, dann ist da vielleicht ein Problem da. Und das hat nicht unbedingt was mit der Menge zu tun.
Okay.
Also ganz häufig setzt man ja Sucht mit Menge gleich, also ganz große Alkoholmengen so. Aber das muss gar nicht so eine Riesenmenge sein.
Okay. Ja, danke fürs Einordnen. Mhm. Wieder was gelernt. Kommen wir jetzt mal zu unserer Gästin, die ihre ganz eigene Geschichte mit Alkohol hat. Ihr Name ist Nathalie Stüm. Sie ist eine deutsche Journalistin, Podcasterin und Autorin, die sich intensiv mit dem Thema Alkoholabhängigkeit auseinandersetzt. Sie hat einen Podcast, der heißt Ohne Alkohol mit Nathalie. In dem spricht sie auch ganz offen über ihre eigene Alkoholsucht und zeigt auch so ein bisschen Wege aus der Abhängigkeit auf. Yeah. Also sie hat die Alkoholsucht hinter sich. Und sie hat 2021 auch ein Buch veröffentlicht, das heißt Ohne Alkohol, die beste Entscheidung meines Lebens, das mehrere Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste stand. Wir haben sie deshalb natürlich auch um Gespräch gebeten und gefragt, wie alt warst du, als du mit dem Trinken angefangen hast und wann wurde es für dich problematisch? Und das hören wir uns jetzt mal an.
Ich habe angefangen zu trinken, als ich 13 war. Damals tatsächlich im Beisein meiner Eltern in einem sehr schicken Restaurant. Die dachten, dass sie mich an eine Kulturtechnik heranführen. Wenn ich da ein schickes Glas Wein mit ihnen trinke, sehen sie heute auch etwas anders. Und sie dachten sich sicher auch, dann macht sie es lieber mit uns und dann kann nichts passieren. Rückblickend betrachtet war das bereits problematisch, weil ein Hirn mit 13 einfach noch gar nicht ausgebildet ist, sich mitten in der Wachstumsphase befindet und das eine Zeit ist, in der wir zentrale Gewohnheiten und Vorlieben entwickeln. Und je früher Menschen anfangen mit dem Trinken, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie später eine Abhängigkeit entwickeln. Also früh anfangen ist einer der großen Risikofaktoren. Und ja, problematisch, so wie wir das in Deutschland verstehen, wurde das dann bei mir in meinen 20ern, als ich immer wieder so bis zum Totalabsturz getrunken habe und als ich dann auch anfing, mich dabei zu verletzen und Dinge kaputt zu machen. Also ich habe mir da zum Beispiel mal einen Zeh gebrochen, ich habe hier den Zahn hier habe ich mir ausgeschlagen. Also was in Jugendjahren noch witzig war, im Sinne von, haha, kannst du dich auch nicht mehr erinnern, war dann in den 20ern immer häufiger gar nicht mehr witzig und eindeutig problematisch.
Ja, wow, krasse Geschichte.
13.
Mhm, heftig früh irgendwie.
Schon
und
früh.
Was mir auch auffiel, ist, ne, sie meinte, ihre Eltern haben sie so ein bisschen an so ein Kulturding rangeführt irgendwie, ne? Alkohol gehört so dazu. Und das kenne ich schon auch. Das kenne ich sowohl aus meiner eigenen Familie als auch aus dem Umfeld. Und ich meine jetzt nicht, meine Eltern haben mir tatsächlich keinen Alkohol gegeben.
Ja.
Also vielleicht durfte ich mal einem alkoholfreien Bier oder sowas nippen schon mal so, ne? Als Junge irgendwie sowas schon. Mhm. Und es wurde aber immer so ein Spiel draus gemacht. So die Erwachsenen trinken und die Kinder kriegen dann eine Apfelschorle statt einem Bier und dann prostet
man
trotzdem zu. Ja, genau. Und das hat ja, dieses Spiel hat ja schon auch was von Verharmlosung, von dran gewöhnen, so irgendwie, das gehört dazu und irgendwann bist du auch so weit.
Mhm, das stimmt, ja. Ich dachte mir auch so 13 mega früh, aber dann dachte ich mir so, ich glaube, das ist gar nicht so unüblich. Also vor allem, ne, dass sie es im Beisammensein der Eltern gemacht hat. Da haben sich die Eltern wahrscheinlich gedacht, lieber mit uns als mit irgendwie fremden Menschen.
Ja.
Was ja auch irgendwo, sage ich mal, Sinn macht. Aber trotzdem ist es natürlich früh.
Ja.
Und an problematischen Alkoholkonsum denkt man ja jetzt auch nicht so, oh, ich habe es gerade mal, sag ich mal, was probiert, ne, in kleinen Mengen. Sondern denkt man eher so an diese exzessive Trinken, exzessiven Konsum oder Abstürze und so weiter. Mhm. Aber dann denkt man nicht so, hey, ich habe es mit 13 mal ausprobiert, mit meinen Eltern. So.
Ja, total. Ja. Ich habe auch mal Zahlen rausgesucht, die ich gefunden habe. Und zwar zwei Statistiken. Die eine sagt, im Jahr 2018 waren die befragten 12- bis 25-Jährigen im Durchschnitt 16,3 Jahre alt, als sie ihren ersten Alkoholrausch hatten.
Mhm.
Und eine andere Quelle liegt sogar deutlich drunter.
Mhm.
Da habe ich was gefunden von 13,8 Jahren. Das finde ich schon echt richtig, richtig früh, oder?
Geht ja aber auch genau in die Richtung, die sie genannt hat. Ne?
Total.
Und ich finde es auch gerade so bei Jugendlichen, ne, die stecken ja, wie sie auch schon gesagt hat, in so einer sensiblen Phase, wo man noch für sich das Gefühl für die Identität entwickelt, so für seinen Körper, das Gehirn entwickelt sich noch. Und ich meine, Alkohol hat da ja schon Einfluss, vor allem auf das Gehirn. Und das kann das ja schon recht, sag ich mal, stören. Und dadurch ist natürlich auch die Suchtgefahr, die sie auch genannt hat, viel höher. Mhm. Ja, und das finde ich schon sehr schade, dass sozusagen, dass man Jugendliche und vor allem Kinder dann in dem Fall auch fast schon, dass man die da nicht so, sag ich mal, ja, achtsam so heranführt. Ne? Da gibt es auch tatsächlich eine Studie von Natt und Kollegen, die alle Drogen, sag ich mal, einschätzen ließen von Ärzten, Experten und so weiter. Und dann ging es natürlich nicht nur um den körperlichen Aspekt, sondern auch, wie sozial schädlich ist das, ne? Wie wirtschaftlich schädlich ist es? Und da war Alkohol tatsächlich auf Nummer eins.
Ah ja,
also
krass.
Vor allen anderen Drogen.
Oh wow.
Vor Heroin sogar. Das hat mich echt, ja, ne? Also es hat mich schon echt total überrascht.
Ja, voll. Ja, ich habe zu dem, was Nathalie erzählt hat, auch an eine Geschichte denken müssen aus meiner eigenen Jugend. Auch da ging es auch einem Freund schon sehr früh nicht gut, weil es bei ihm eigentlich genauso ablief. Die Familie hat auch getrunken, hat ihn dann auch irgendwie so rangeführt, hat ihn auch mittrinken lassen. Und wir haben das damals irgendwie auch im Freundeskreis so mitbekommen, aber das war halt dann irgendwie, gehörte halt irgendwie so zu ihm dazu und man hatte nicht so das Bewusstsein als Jugendlicher. Und es war schon, der hatte mit 14, 15 Jahren halt wirklich auch schon richtig so körperliche Probleme, also eine mit der Leber, meine ich, war da was schon so. Und ja, der hatte schon richtig eine Alkoholabhängigkeit entwickelt. Und im Nachhinein, ja, total krass, dass man das eben, dass ich das oder wir das irgendwie eigentlich gesehen haben. Hey, da stimmt eigentlich was nicht. Aber so bewusst eben dann auch nicht, sondern einfach so miterlebt und ja, wird schon irgendwie alles seine Richtigkeit haben. Ne? Ja. Also ja, heftig, wie früh das dann eben anfangen kann und was es für Auswirkungen haben kann. Zu dem Thema haben wir auch Nathalie mal gefragt, wann hat sie denn eigentlich gemerkt, dass es so nicht weitergeht? Und auch gefragt, ob sie von ihrem Umfeld darauf angesprochen wurde. Und dazu hat sie auch uns eine Antwort geschickt.
Mein Umfeld hat mich damals nicht direkt darauf angesprochen. Also meine Mutter hat gemerkt, dass ich mich verändere. Die dachte aber, dass ich so traurig bin und dass ich mich so zurückziehe und dass ich so verzweifelt bin und so gar nicht mehr kritikfähig und gereizt und so. Die dachte, das liegt daran, dass ich mich zu dick fühle. Und eine Freundin von mir dachte, das läge daran, dass ich mich so sehr nach einer Partnerschaft gesehnt habe, aber immer nur irgendwelche kranken Affären hatte. Und beides stimmte, aber das Kernproblem war der Alkohol. Das hat aber mein engstes Umfeld nicht erkannt. Ich habe hin und wieder mal so ein paar Sprüche bekommen von irgendwelchen Dates, die ich hatte, die dann mal gesagt haben, hey, willst du wirklich noch ein Glas trinken und so? Aber so direkt angesprochen, dass ich ein Problem habe, hat eigentlich keiner. Und ich habe das gemerkt, als ich immer häufiger Trinkregeln aufgestellt habe und einfach anerkennen musste, dass ich die auf Dauer nicht einhalten kann. Also ich habe mir dann vorgenommen, ich trinke nur noch nach 18 Uhr, ich trinke nur noch Bier, weil ich das nicht so gerne mag, ich trinke nur noch, wenn ich rauche, ich trinke nur noch 5-mal die Woche, ich trinke nach jedem Drink ein Glas Wasser, bevor ich mir den nächsten bestelle. Und das waren alles so Regeln, die eine Zeit lang funktioniert haben, aber auf Dauer eben nicht. Auf Dauer bin ich immer wieder in diesen Abstürzen gelandet und musste mir dann eingestehen, ich muss aufhören.
Ja, was denkst du, wenn du das hörst?
Das ist leider ganz, ganz typisch, muss ich sagen, dass das Umfeld das häufig nicht so, sag ich mal, bemerkt oder auch einfach problematisiert, weil es halt einfach so normal ist, ne, auch größere Mengen Alkohol zu konsumieren, regelmäßig zu konsumieren. Und da denkt man halt häufig gar nicht dran. Also auch nach meiner Erfahrung, die Patienten, die ich jetzt in Behandlung hatte mit einem Alkoholproblem, die sind jetzt nicht nach 1-2 Jahren gekommen, sondern das ist meistens dann wirklich so 10-20 Jahre.
Okay, krass.
Ne, dass du so lange schon das Problem hast und das mit sich sozusagen rumträgst. Und dann irgendwann dir denkst, okay, es geht nicht weiter oder irgendjemand, ne, so häufig steht auch so Trennung im Raum und so weiter, ne, wenn es eine Beziehung ist. Und dann erst wird sich Hilfe geholt.
Ja. Ja, krass. Und liegt ja wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass Alkohol auch einfach nicht so als Droge gesehen wird, ne? Es ist eine Droge, aber es wird halt nicht so gesehen, wenn ich da so, ich muss ehrlicherweise sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich so an ältere Generationen denke, mit denen ich so zu tun habe, wenn ich denen sagen würde, Alkohol ist eine Droge, würde ich sagen, bist du verrückt?
Ja.
Auf gar keinen Fall ist es eine Droge. Ne? Also Heroin ist eine Droge, Kokain ist eine Droge.
Alkohol Cannabis ist eine Droge.
Cannabis ist auf jeden Fall eine Droge, das habe ich häufig jetzt auch gehört.
Ja.
Aber Alkohol ist keine Droge. Ja. Ich merke auch in der jüngeren Generation, also in meiner Generation, kommt das Bewusstsein schon ein bisschen mehr an mittlerweile.
Ja.
Aber ja, so grundsätzlich ist es halt immer noch so, nicht, es wird nicht wirklich als Droge
Nein.
Anerkannt von nee. Den Leuten. Das Wort wird gerne mal so weggeschoben davon.
Total. Und das trägt ja dann auch zu dieser Normalisierung, sag ich mal, bei. Aber Drogen sind leider Drogen, auch wenn sie legal sind. Das klingt jetzt total böse. Aber man hat es ja auch so ein bisschen, sag ich mal, bei dieser Cannabis-Legalisierung gemerkt, wie die Debatten geführt wurden, wie das mit Alkohol und so weiter verglichen wurde. Aber ja, ich möchte jetzt ja auch nicht komplett den Alkohol, sag ich mal, verteufeln, sondern mir geht's wirklich vor allem im therapeutischen Sinne mehr darum, dass wir einfach ein besseres Bewusstsein schaffen in der Gesellschaft für den Alkoholkonsum. Also, dass es nicht so, sag ich mal, normal ist, dass man regelmäßig größere Mengen Alkohol zu sich nimmt. Vor allem Kinder und Jugendliche, dass man die achtsamer an Alkohol heranführt. Das ist sozusagen mir eher ein Herzensthema, als es jetzt komplett zu verteufeln.
Ja, ist nicht nur dir ein Herzensthema, ist auch mir ein Herzensthema, finde ich einen extrem wichtigen Punkt, weil eben ein Bewusstsein darüber, hey, was nehme ich da eigentlich zu mir, kann schon helfen, dann auch eine freiere Entscheidung darüber zu treffen, ob ich es nehme oder nicht.
Ja.
So. Und um dieses Bewusstsein auch noch ein bisschen weiter zu schulen, sowohl ich als auch für unsere ZuhörerInnen, habe ich auch noch eine Frage für dich. Und zwar, warum wird man denn eigentlich genau von Alkohol abhängig? Also besser gesagt, wovon wird man eigentlich genau süchtig?
Also ich sage immer, nicht per se vom Alkohol. Man wird nie per se, sage ich mal, von der Substanz, egal welche es ist, abhängig. Man wird immer vom Gefühl, was diese Substanz mit einem sozusagen, was die mit einem macht, was die einem gibt, davon wird man abhängig.
Also der Rausch, das Selbstbewusstsein, Freude.
Genau, manchmal ist es auch sowas wie, ne, wenn man einsam ist, wenn man depressive Symptome hat, Sorgen hat, Ängste hat. Ne, manchmal stecken auch wirklich Depressionen und Angststörungen dahinter. Und man hat die versucht, sozusagen kurzfristig zu bekämpfen oder zu bewältigen, indem man dann Alkohol konsumiert hat. Und in dem Moment, wo man sozusagen den Alkohol konsumiert hat, sind die Ängste sozusagen weniger geworden, die Schmerzen vielleicht manchmal auch weniger geworden, depressive Symptome sind besser geworden.
Ja.
Und manchmal sind es auch Menschen, die wirklich richtig krass, sage ich jetzt auch wirklich traumatisiert sind und dann einfach nichts fühlen wollen. Aber das ist total individuell unterschiedlich. Deswegen gucke ich auch wirklich mit allen Patienten individuell, hey, was macht der Konsum mit dir? Und wie können wir das sozusagen vielleicht auch nicht in dem hundertprozentigen Ausmaß, aber vielleicht können wir das irgendwie auch ohne Alkohol, sag ich mal, hinkriegen. Also nicht per se vom Alkohol wird man abhängig, sondern eher von dem Gefühl.
Okay, spannend. Also es geht auch immer darum, dann wahrscheinlich herauszufinden, wie fühle ich mich eigentlich? So, ich fühle mich frei, ich fühle mich locker, ich fühle mich toll. Und dann auch zu schauen, okay, und gibt es auch in anderen Lebensbereichen eine andere Möglichkeit, das vielleicht hinzubekommen, was nichts mit Drogen zu tun hat.
Okay, also das macht keiner zum Spaß. Ne? Also es hat schon, sag ich mal, seine Gründe. Keiner trinkt gerne zum Spaß einfach nur, weiß ich nicht, größere Mengen Alkohol, sondern das hat leider viele, viele komplexe Gründe.
Ja, große Zustimmung, weil Verurteilung ist auch häufig sehr schnell da. Das merke ich auch immer wieder, ne? Wenn man so an auffällig alkoholabhängigen Menschen vorbeiläuft und Leute, oh, wie kann er nur irgendwie sich da so besaufen?
Hat keine Selbstkontrolle und so weiter.
Genau. Ja. Niemand sucht sich das aus.
Nein.
Niemand will wirklich alkoholabhängig werden. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Fallen, in die man da tappen kann im Leben so. Und natürlich gibt es aber auch verschiedene Wege, wie man wieder rauskommen kann. Und dazu haben wir Nathalie auch mal gefragt, wie ihr Weg denn so aussah. Wie ist sie aus der Sucht wieder rausgekommen?
Mein Weg aus der Abhängigkeit verlief recht unkonventionell. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, irgendwo hinzugehen. Ich habe mich viel zu sehr dafür geschämt, ein Alkoholproblem entwickelt zu haben. Deswegen habe ich an dem Tag, an dem ich beschlossen habe, aufzuhören zu trinken, angefangen, mir Podcasts anzuhören. Also damals waren das US-amerikanische Podcasts, weil es noch keine deutschsprachigen zu dem Thema gab. Und dann habe ich angefangen, mich systematisch in das Thema einzuarbeiten und zu gucken, okay, was führt eigentlich dazu, dass Menschen abhängig werden? Was für verschiedene wissenschaftliche Sichtweisen gibt es eigentlich auf die Frage, warum werden Menschen abhängig? Dann habe ich geschaut, wie kann ich wieder gesund werden? Und habe mich da durch Studien und Fachbücher und Interviews mit Experten gewälzt, jede freie Minute meiner Zeit damit verbracht, zu lernen und zu hinterfragen und zu kombinieren und meine Antworten zu finden und zu gucken, was hilft mir dabei, wieder gesund zu werden. Und ja, also für mich hat das funktioniert. Ich bin jetzt mittlerweile fast 9 Jahre nüchtern und es geht mir sehr, sehr gut damit.
Wow, finde ich wirklich, ehrlich gesagt, ziemlich beachtlich. Also es klingt ein bisschen so, als hätte sie sich da so detektivisch reingearbeitet, irgendwie ganz genau untersucht, wo kommt das bei ihr her, wie wird man das wieder los, etc.
Ja.
Und ist auch ein legitimer Weg, oder? Also sich da selbst rauszuarbeiten?
Nein.
Nee?
Leider nicht. Ich muss da ein bisschen streng sein, weil wir und beziehungsweise die Leitlinien empfehlen ganz klar keinen selbstständigen Entzug.
Okay.
Das kann bei Alkohol unglaublich in die Hose gehen, weil man ja, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, diese, sag ich mal, körperlichen Entzugssymptome hat. Und da können auch manchmal so wirklich stärkere oder intensivere Krampfanfälle wirklich passieren. Und das kann tatsächlich sogar bis zum Tod führen. Wenn dann nicht medikamentös, sage ich mal, eingeleitet wird oder die Ärzte da nicht drüber schauen können, das sozusagen immer weiter beobachten können. Deswegen Entzug super gut, aber bitte, bitte nicht alleine machen. Mhm. Ich weiß, dass das Schamthema beim Alkohol super groß ist, weil die ganze Gesellschaft konsumiert Alkohol. Man hat irgendwie das Gefühl, ne, jeder kriegt das irgendwie gebacken, ne, und ich bin sozusagen der einzige Mensch, der das irgendwie nicht gebacken bekommt, sozusagen nicht diese Kontrolle hat und nicht aufhören kann. Aber da muss man definitiv nicht alleine durch. Also, das gibt Ärzte, Therapeuten, es gibt Suchtberatungsstellen. Also wirklich total viele Experten, vor allem in Deutschland. Also Deutschland ist, was Suchtberatungsstellen angeht, super aufgestellt. Mhm. Und da sollte man sich definitiv in professionelle Hilfe begeben. Bitte das.
Alles klar. Habe ich verstanden. Ja. Das war auf jeden Fall ein eindringlicher Hinweis von dir. Natalie hat da anscheinend richtig Glück gehabt.
Ja.
Zweifellos vieles richtig gemacht.
Auf jeden Fall.
Und trotzdem auch richtig Glück gehabt. Ja. Und das ist vermutlich nicht immer so. An der Stelle, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, hey, da könnte irgendwie in irgendeiner Form eine Alkoholabhängigkeit bei euch bestehen, dann haben wir für euch alle möglichen Suchtberatungsstellen, nicht alle möglichen, aber einige Suchtberatungsstellen in den Shownotes verlinkt. Und schaut auch gerne auf unserer Webseite ikk-klassik.de/podcast vorbei. Da findet ihr auch weitere Informationen, die euch ein Bewusstsein darüber schaffen können. Und unsere eindringliche Hilfe noch, unsere eindringliche Bitte nochmal, sucht euch dazu auch gerne Hilfe, wenn ihr das Gefühl habt. Lasst euch zumindest beraten, klärt es ab. Und weil es eben nicht so einfach ist, damit aufzuhören, haben wir Natalie auch nochmal gefragt, ne, wenn wir sie schon mal an der Strippe hatten sozusagen. Wie ist sie denn mit dem Gruppenzwang und der Normalisierung von Alkohol im Alltag umgegangen?
Ja.
Also es ist ja nicht ganz einfach, eben dann damit aufzuhören, wenn es überall so normal ist. Und haben sie auch gefragt, was ihr da geholfen hat.
Mhm. In den ersten Tagen, Wochen und auch Monaten meiner Abstinenz bin ich Situationen, von denen ich wusste, die können mir gefährlich werden, so gut es ging, aus dem Weg gegangen. Also wenn es irgendwie ging, dann habe ich das umschifft. Ich bin zum Beispiel gar nicht mehr an der Haltestelle ausgestiegen, die mich zu meinem Supermarkt führte, in dem ich immer meinen Wein gekauft habe, weil ich wusste, kann mir gefährlich werden, bin ich also eine Haltestelle früher ausgestiegen. Ich habe Abendessen abgesagt, bei denen ich wusste, das wird Folter am Anfang, wenn ich da hingehe und nicht trinken darf, in Anführungsstrichen. Dann gab es bei der Arbeit, ich habe damals als Landeskorrespondentin für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet, manchmal so Situationen, in denen ich ein Bier angeboten bekommen habe und da habe ich dann einfach gesagt, nein, danke, ich trinke bei der Arbeit nicht oder ich habe gleich noch einen Termin oder so. Und manchmal habe ich dann auch Ausreden genutzt wie, nee, ich möchte morgen früh raus, ich muss morgen fit sein, ich muss noch fahren. Finde ich auch total legitim, wenn man noch nicht jedem auf die Nase binden möchte, dass man ein Alkoholproblem hatte. Also mittlerweile gehen übrigens auch gut solche Sprüche wie, hey, nee, ich mache gerade so eine Challenge, 30 Tage ohne Alkohol, ich will einfach mal gucken, wie es mir dann geht. Finde ich völlig in Ordnung. Heute sage ich immer wieder auch, nee, ich hatte ein Alkoholproblem, habe aufgehört zu trinken und dann ist auch meistens Ruhe.
Okay, an der Stelle erstmal vielen lieben Dank an Natalie für alles, was sie mit uns geteilt hat. Ich glaube, das ist wahnsinnig wertvoller Input und auch ganz toll, dass sie das so auch in ihrem Podcast und auch hier mit uns nochmal teilt. Und in Anbetracht der Zeit, jetzt haben wir ganz viel über Alkoholabhängigkeit geredet, in die man so reinrutschen kann. Möchten wir jetzt auch nochmal die andere Seite beleuchten, denn es gibt auch ganz viele Menschen, die sich für ein Leben ohne Alkohol aus ganz freien Stücken entscheiden. Und da stellt sich mir erstmal die Frage, vielleicht hast du auch auf die Antwort, ich bin mir ganz sicher, dass du sie hast. Welche guten Gründe gibt es denn, sich für ein Leben ohne Alkohol zu entscheiden?
Naja, total viele eigentlich. Also ich weiß nicht, ob du noch weißt, aber früher wurde ja häufig gesagt, so eine kleine Menge Alkohol oder kleine Menge, sag ich mal, Wein pro Tag ist total gut oder ist gesund sogar, ne, fürs Herz oder irgendwie sowas, ne?
Ein Glas Wein pro Abend.
Ja,
nicht
genau.
Aus meiner Familie so.
Genau, genau. Und das macht ja was auch mit einem, wenn man solche, sag ich mal, Studienergebnisse, sag ich mal, sieht und so. Aber jetzt weiß man aus neueren Studien, dass eigentlich jede Menge Alkohol, also egal wie klein diese Menge ist, schädlich für den Körper ist und schädlich für das Gehirn. Und das hat auch letztens erst die WHO tatsächlich korrigiert, weil die hatten auch so Angaben, hey, bis wann ist es gut und so weiter, bis wann ist es nicht schädlich. Und deswegen gibt es unglaublich viele Gründe, das sozusagen damit aufzuhören oder es wenigstens zu reduzieren. Mhm. Ich will meinem Körper nicht schaden. Ich möchte besser schlafen. Ich möchte mehr Energie haben. Da gibt es, glaube ich, unglaublich viele Gründe. Ja.
Okay. Und besser schlafen, da bin ich gerade dran hängen geblieben.
Ja.
Finde ich interessant, weil ich kann das gar nicht so bestätigen, aber es hört man ja häufig, dass Leute sagen, ah ja, so ein kleiner Schlummertrunk oder irgendwie komm noch einen kleinen Absacker, bevor wir ins Bett gehen, bevor ich ins Bett gehe.
Ja.
Ist das so?
Nein, leider nicht.
Hilft es wirklich zu einem gesünderen, besseren Schlaf? Oder?
Das ist leider so ein Mythos, dass man besser schläft. Man schläft tatsächlich besser ein. Also die Menschen kommen mit Alkohol, sage ich mal, besser in den Schlaf und haben dadurch das Gefühl, dass sie besser geschlafen haben, weil sie dann lange nicht wach lagen sozusagen. Das Problem ist aber, dass Alkohol unglaublich die Schlafqualität reduziert. Mhm. Man kommt viel weniger in diese Tiefschlafphasen, in diese REM-Phasen. Die braucht der Körper aber, um sich zu entwickeln, um zu regenerieren, um nicht mehr so müde zu sein. Und die werden immer weniger durch sozusagen gesteigerten Alkoholkonsum.
Ja.
Und das ist Stress für den Körper und das kann auch langfristig dann wirklich krank machen.
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich schlafe auch besser, wenn ich nichts getrunken habe.
Ja.
Das ist leider bei mir. Nicht leider, sondern so ist es bei mir. Spannend. Und ganz generell merke ich ja auch, dass so ein Leben ohne Alkohol auch ein immer gesellschaftlicheres Thema wird. Also es gibt immer mehr Menschen, die sich entscheiden, keinen Alkohol zu trinken. Und ich merke zum Beispiel auch so Sachen wie bei meinen Eltern im Schrank steht jetzt auch so ein alkoholfreier Gin.
Ja,
der ist jetzt einfach auch mal da so für Gäste und Gästinnen, wenn die irgendwie sagen, nee, ich möchte heute nichts trinken.
Ja.
Und den nehme ich tatsächlich sehr gerne in Anspruch. Und was ich auch gesehen habe in Hamburg, es gab sogar einen kompletten Spirituosenladen.
Ja.
Ich glaube, der hieß, weiß ich gar nicht mehr, irgendwas mit Nüchtern auch.
Mhm.
Und die verkaufen nur Alkohol ohne Alkohol. Genau, doch, ist ja so. Nur Spirituosen, aber ohne Alkohol, so. Genau.
Ja, das stimmt. Mhm. Ne, es wird immer normaler. Ich habe auch von einer Bar gehört in Berlin, die komplett alkoholfrei ist. Also die haben auch wirklich so, wie du erzählst, ne, der alkoholfreien Gin und so.
Ja.
Die haben so diese typischen Getränke, aber alle alkoholfrei. Und das sieht dann, also es sieht auch richtig aus wie eine normale Bar. So.
Ah ja, krass. Ja. Okay, werde ich mal ausprobieren das nächste Mal, wenn ich da bin. Genau, das ist alles, glaube ich, Teil auch der Sober Curiosity Bewegung.
Ja. Ja.
Das ist, so wie ich es nachgelesen habe, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, eine lebensbejahende Bewegung, in der es um Fitness, Reinheit und Klarheit von Körper und Geist geht. Und Sober Curious bedeutet übersetzt so viel wie nüchtern, aber neugierig so, also neugierig so am Leben.
Ja.
Und dieser Trend kommt aus den USA. Da gibt es auch mittlerweile tatsächlich viele Non-Alcoholic Bars in New York vor allem, aber auch in Dublin gibt es zum Beispiel mittlerweile das erste Pub und in London gibt es auch schon ein paar Bars und es scheint sich also recht schnell zu verbreiten, dieser Trend.
Ja.
Genau.
Ich glaube, da ist auch bestimmt diese Dry January auch entstanden, ne? Dass man sozusagen nach Weihnachten, nach Silvester, wo man vielleicht ein bisschen mehr konsumiert hat, einfach mal 4 Wochen das ausprobiert, dass man gar nichts trinkt.
Ja.
So, ne? Und dann habe ich auch von vielen gehört, dass sie bereits nach 4 Wochen schon viele Verbesserungen auch spüren. Ne? Mhm. Und da wurden tatsächlich auch Studien gemacht. Also die University of Sussex hat da eine Studie gemacht zum Dry January und geguckt, was bereits nach 4 Wochen passiert. Und ich lese hier einfach mal ein paar Zahlen vor, weil ich das total interessant fand. 82% dachten durch das Alkoholfasten über ihren Konsum nach, also bewusst über ihren Konsum nach. Das finde ich schon richtig gut.
Das ist schon eine ordentliche Zahl.
Ja, also fast alle.
Ja.
Ja, ja, voll krass. Und 80% fühlten sich nach dem Dry Journey besser und hatten mehr Kontrolle über ihr Trinken. 76% erfuhren durch das Leben ohne Alkohol mehr darüber, wann und warum sie trinken. Das finde ich auch richtig genial. Das ist
so das Thema Bewusstheit, richtig. Wird dann gesteigert dadurch.
Richtig, richtig.
Der Schritt, ja.
Und 71% erkannten durch den Alkoholverzicht, dass sie keinen Alkohol brauchen, um Spaß zu haben.
Oh, ganz wertvolle Erfahrung. Ja.
Ich glaube, diese Erfahrung muss man tatsächlich mal machen.
Ja.
Also es wird halt so gesagt, ne? Aber bis man diese Erfahrung nicht selbst irgendwie gemacht hat, auch für eine längere Zeit, und es kann auch gerne mal über 4 Wochen sein, dann, ich glaube, das glaubt man dann einfach gar nicht so richtig.
Ja.
Ne?
Ja.
Also so kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Und 70% berichteten, dass ihre Gesundheit durch den Dry January auf jeden Fall ja generell besser geworden ist. Dass sie besser geschlafen haben, mehr Energie hatten, sogar Gewicht verloren haben und sich einfach besser konzentriert haben.
Mhm.
Und das alles noch schon nach 4 Wochen. Das finde ich schon ein bisschen...
Das ist schon...
erachtliche Summe, so, oder was da
beachtlich.
Was da zusammenkam, ne?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Und das in nur einem Monat, genau. Und wenn ihr jetzt denkt, oh Mensch, Dry January würde ich auch gerne mal ausprobieren, dann lasst euch gesagt sein, ihr müsst gar nicht auf den nächsten Januar warten. Ja. Das kann man auch jederzeit ausprobieren. Lasst euch von dem Namen nicht ablenken. Genau, ich habe auf jeden Fall Lust, das jetzt auch mal wieder durchzuziehen, auch wenn ich gerade nicht so viel trinke, aber ich denke mir, dann kann ich auch vielleicht auch mal probieren, komplett drauf zu verzichten, mal zu schauen. Und wenn ich jetzt wirklich komplett drauf verzichten möchte, was gibt es denn von dir noch für Empfehlungen? Was hast du für Tipps?
Ja, es ist eigentlich so ähnlich wie mit allen anderen guten Gewohnheiten, wenn man sich die sozusagen aneignen möchte auch, ne? Zum Beispiel, wenn man mit dem Sport anfangen möchte, was man da macht, das ist gar nicht so unterschiedlich. Also generell sich mal sozusagen zu fragen, warum will ich das denn überhaupt? Was ist sozusagen mein Commitment-Grund so? Warum
meine
will ich
Motivation
das?
Auch.
Meine Motivation, richtig. Und mir hilft es zum Beispiel auch, wenn ich mir einfach Wissen aneigne, was macht das denn mit meinem Körper? Wie geht's mir dann besser? Weil man sieht diese Vorgänge im Körper ja nicht wirklich.
Ja.
Und wenn man das sozusagen gesagt bekommt oder es versteht von einem Arzt oder von einem Biologen und so weiter, und Podcasts können dann natürlich total helfen, wie Nathalie auch schon gesagt hat, dann habe ich da einfach so eine positive Motivation, die dahinter ist, und mache das nicht einfach so, weil es Dry January oder sonst was ist. Und dann hilft es auch, wenn man, sage ich mal so, kritische Situationen übt. Also dass man, wenn man zum Beispiel auf Partys das angeboten bekommt oder wenn es normal ist für einen und man das ständig überall angeboten bekommt und man muss Nein sagen und es ist gar nicht so einfach, Nein zu sagen und dann standhaft zu bleiben, dass man das vielleicht einfach mal übt, vielleicht bei Freunden zum Thema macht, hey, ich probiere das gerade aus, und dass man, wenn man sich mental darauf vorbereitet, ist es dann auch ein bisschen einfacher, ne, das durchzuziehen.
Okay.
Ja. Und dann auf jeden Fall, probiert es aus. Seid nicht so streng mit euch. Also vielleicht muss es ja auch kein kompletter Verzicht sein, sondern eine Reduktion hilft ja auch schon. Das ist ja besser als gar nichts.
Ja,
ne?
Einfach mal schauen, so, wie fühlt man sich dann auch überhaupt erstmal. Könnte ja auch ein schrittweiser Ausstieg oder ein Test sein.
Genau,
ja.
Also so ähnlich eigentlich wie beim Sport wieder. Geht nicht von 0 auf 100, sondern ne, man...
Gut, dass du es mir nochmal sagst.
Ja, der Marco rollt hier seine Augen.
Ja.
Also seid nicht so streng, guckt, was sozusagen machbar ist, und alleine so ein Bewusstsein macht schon viel aus.
Genau. Vielen Dank für deine ganzen wertvollen Tipps. Vielen Dank auch an Nathalie, wenn sie gerade das hier vielleicht hört. Und an euch da draußen, wenn ihr das Gefühl habt, wie vorhin schon erwähnt, dass da eine Alkoholabhängigkeit bestehen könnte oder ihr vielleicht auf dem Weg seid oder ihr Freunde habt, dann schaut gerne in unsere Shownotes. Dort haben wir ein paar Suchtberatungsstellen für euch verlinkt. Und es gibt auch weiterführende Informationen auf ikk-klassik.de/podcast. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und... Wir gehen jetzt mal einen Tee trinken, würde ich sagen.
Ja, cool. Bis zum nächsten Mal.
Jo. Tschüss. Von jetzt auf gleich Checklisten ab.